Deutschlandfunk. Hintergrund. Kredit, Vernetzung, Wettbewerb. Die Rolle ausländischer Banken in Deutschland. Eine Sendung von Brigitte Scholtes.
Die Mainzer Landstraße nahe am Platz der Republik. Hier beginnt das Bankenviertel von Frankfurt. Direkt gegenüber der genossenschaftlichen DZ Bank ist hier die State Bank of India untergebracht. Eine Mitarbeiterin im goldbestickten, eierschalenfarbenen Sari begrüßt die Besucher freundlich.
Guten Tag, Namaskar.
Die State Bank of India gehört zu den Auslandsbanken, die schon lange in Deutschland am Finanzplatz Frankfurt vertreten sind, erzählt Bernd Meist, der die Niederlassung seit gut 2 Jahren leitet.
Wir sind seit 1974 eine operative Niederlassung in Deutschland. Von daher haben wir eine sehr, sehr lange Präsenz. Wir sind allerdings immer noch Best Hidden Secret in Frankfurt. Wir sind eine relativ kleine, überschaubare Einheit mit einem Schwerpunkt im Trade Finance, also im Außenhandelsbereich. Und das ist auch die eigentliche Core-Kompetenz, die eine Auslandsbank hier in Deutschland haben sollte. Denn unsere Aufgabe ist die geschäftliche Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Indien, Indien und Deutschland zu befördern.
Einige hundert Meter weiter an der Bockenheimer Landstraße bereitet Banu Özcan gerade die First Commercial Bank of Taiwan für das operative Geschäft vor. Sie leitet die 42. internationale Niederlassung der taiwanesischen Bank.
Die Bank ist in London seit 37 Jahren vertreten und Brexit war da der Auslöser eigentlich. Die Bank hat damals 2019 im ersten Quartal die Lizenz bei BaFin gestellt und die Lizenz haben wir dann 2022 im Mai erhalten.
Bankgeschäfte in Deutschland sind nur mit Zulassung durch die BaFin möglich, der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Ende März will die taiwanesische Bank in Frankfurt dann das operative Geschäft aufnehmen. Und wieder einige hundert Meter weiter, durch die Taunusanlage, geht es zum Taunusturm. Dort findet sich die Frankfurter Niederlassung der britischen Barclays Bank, die schon lange am Finanzplatz Frankfurt zu finden ist. Doch seit dem Brexit hat sie, wie so viele internationale Banken, ihre Geschäfte hier ausgeweitet. Erzählt Ingrid Hengster, die seit Anfang des vergangenen Jahres an der Spitze der Frankfurter Niederlassung steht.
Alles, was wir hier brauchen und am Kontinent aufbauen wollen, haben wir hier zusätzlich gestärkt. Das sind Dinge auf der Seite des Banking selber in der Kundenbetreuung oder auch im Backoffice bei den Functions haben wir viele der europäischen Functions, die für den ganzen Kontinent dann verantwortlich sind, nach Frankfurt gebracht und hier vor Ort angesiedelt.
Das sind nur 3 von 125 Auslandsbanken, die von Frankfurt aus Deutschland und den europäischen Markt bedienen. Diese machen nach einer Statistik des Verbands der Auslandsbanken 3/4 aller Geldhäuser aus, die in Frankfurt angesiedelt sind. Durch den Brexit hat Frankfurt auf dem Kontinent nochmals an Bedeutung gewonnen, sagt Verbandspräsident Burkhard Kübel-Sorger, zumindest im Bankgeschäft gegenüber etwa Paris oder Luxemburg.
Das eine Kriterium war die Transparenz der Regulierung. Das andere Kriterium war mit Sicherheit die Nähe zur Aufsicht. Die Europäische Zentralbank sitzt nun mal in Frankfurt. Das ist schon mal ein wichtiges Kriterium. Internationalität spielt eine Rolle, der Flughafen. Auch die Vermittlung sozusagen des Lebensstandards in Frankfurt. Viele Mitarbeiter, die aus England gekommen sind, sie waren überrascht, wie kurz die Wege sind. Und kurz, also nicht nur innerhalb der Stadt, aber auch wie kurz die Wege sind, ins Grüne zu kommen. Also Lebensqualität hat auch eine große Rolle gespielt.
Auch wenn es etwas schwierig für viele Banken war, ihre Mitarbeiter vom Umzug in die Main-Metropole zu überzeugen, die Banken mussten handeln. Denn mit dem Brexit konnten Banken aus Drittstaaten Bankgeschäfte in der Europäischen Union nicht mehr von London aus betreiben, erklärt Mark Branson, Präsident der deutschen Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin.
Nicht alle Banken, die neu ihre Präsenz hier ausgeweitet haben, wollten das unbedingt. Das ist eine Konsequenz des Brexits, eine politische Entscheidung in Großbritannien, der trägt nicht zur Effizienz der Unternehmen und des Finanzmarkts bei. Sie splitten Aktivitäten, die wurden in einen Standort gepoolt. Kein Unternehmen macht das freiwillig. Und dann die Frage ist, wie viel muss man wirklich da bewegen?
Die Geldhäuser benötigen seither eine Banklizenz in einem EU-Staat. und die erteilt die BaFin nur, wenn die Niederlassungen mit genügend Kapital und Personal ausgestattet sind, sagt Branson.
Die sogenannte Brass Plate, wo man hat eine Adresse mit einem Schild draußen und offiziell eine Bank, aber die Aktivitäten haben sich nicht von London bewegt. Also das kann nicht so sein, aber ist es auch nicht. Die Bilanzsummen, aber auch die Leute, die Risikomanager, die sind zunehmend in die EU und nach Deutschland umgezogen.
So hat sich die Zahl der Bankbeschäftigten in Frankfurt seither um 3.500 erhöht, auf gut 66.000. Und die internationalen Geldhäuser machen ordentlich Geschäft. Sie stehen laut Bundesbankstatistik für etwa ein Fünftel der Bilanzsumme aller Banken in Deutschland. Allerdings kann man sie nicht über einen Kamm scheren, erklärt Hans-Peter Burghof, Inhaber des Lehrstuhls für Bankwirtschaft und Finanzdienstleistungen an der Universität Hohenheim.
Es gibt Spezialisten für bestimmte Länder, für wirtschaftliche Kontakte in diese Länder. Es gibt die Auslandsbanken, die als Spezialisten für bestimmte Geschäftsfelder unterwegs sind. Hier sind vor allem die amerikanischen Investmentbanken zu nennen, die für bestimmte Transaktionen, vor allem globale Transaktionen, der wichtigste Partner sind. Und dann gibt es schließlich die Auslandsbanken, die tatsächlich auf dem deutschen Markt mit deutschen Kunden in der Fläche erfolgreich sein wollen. Und die haben natürlich einen ganz anderen Einfluss auf den Markt als die ersten beiden Gruppen.
Das gilt etwa für Institute wie die niederländische ING DiBa oder die französische BNP Paribas, die nicht nur die großen Unternehmenskunden ansprechen, sondern auch kleinere Mittelständler und Privatkunden.
Die meisten Auslandsbanken öffnen ja in Deutschland keine Filialen, wollen auch gar kein Konsumentengeschäft oder mit kleinen Mittelständlern Geschäft machen.
Sagt Christoph Schallast, Professor an der Frankfurt School of Finance and Management für Mergers and Acquisitions, also Unternehmensfusionen und Übernahmen.
Die sind einfach in einem anderen Segment unterwegs. Die großen internationalen Banken schauen in der Regel erst richtig hin, wenn ein großer Mittelständler ankommt. Und für den sind sie dann auch eine mögliche Ansprechadresse, insbesondere wenn er starke Engagements im Ausland hat.
Noch also halten sich die meisten internationalen Institute im Geschäft mit den Privatkunden zurück. Die Ausnahme sind vermögende Privatkunden, die aber traditionell von Schweizer Banken betreut werden. An den kleineren Privaten wie Unternehmenskunden können die Geldhäuser in Deutschland nicht so viel verdienen. Der Markt gilt als overbanked. Es gibt also immer noch zu viele Institute. So kümmern sich die meisten internationalen Banken eher um die Begleitung der größeren Unternehmenskunden, sagt Bankenexperte Burghof.
Es gibt eben in Deutschland diese Institution der Hausbank, das heißt also der besonderen Beziehung zwischen vor allem den mittelständischen Unternehmen und ihrer Bank. Und das nachzuspielen fällt den ausländischen Banken sehr schwer. Ich habe aber auch eine Aussage von einem Auslandsbanker, wenn du nicht in der Lage bist, als Hausbank aufzutreten, dann wirst du in Deutschland immer nur in der zweiten Reihe stehen.
Nur durch die Übernahme einer heimischen Bank könnte eine internationale Bank da weiter vorrücken. Das ist in der Vergangenheit geschehen, so bei der ING DiBa, Tochter der niederländischen ING, oder der Hypo Vereinsbank, die zur italienischen UniCredit gehört. An solch große Aktivitäten ist bei der First Commercial Bank of Taiwan noch nicht zu denken. Sie will sich mit ihrer 42. internationalen Niederlassung weltweit erst langsam vortasten, erklärt deren Frankfurter Hauptgeschäftsführerin Özcan.
Es gibt rund 250 taiwanesische Firmen hier in Deutschland, die wir auch betreuen möchten. Aber das ist jetzt nicht unbedingt nur unsere Zielgruppe. Die First Commercial Bank wird auch hier in Deutschland Konsortialkredite, Schuldscheine und Anzinsbeziehungen teilnehmen.
Die Bank will mit ihrem international zusammengestellten, noch kleinen Team, also zunächst mit anderen Instituten zusammen in Konsortien arbeiten, bevor sie dann ihr Geschäft ausweitet. Ein international starker Bankenplatz ermöglicht das, einer, an dem die unterschiedlichsten nationalen Institute kooperieren. Die State Bank of India, die zwar schon ein halbes Jahrhundert in Frankfurt ist, hofft auf neues Geschäftspotenzial beim aktuellen Versuch Deutschlands, sich wirtschaftlich etwas von China zu emanzipieren, sagt deren Deutschlandchef Meist.
Es ist ja im Grunde noch relativ erstaunlich, wie gering das Außenhandelsvolumen zwischen Deutschland und Indien ist. Nur so als grobe Zahl, der Außenhandel zwischen Deutschland und China ist ungefähr das Zehnfache. Wir sprechen hier von gut 20 Milliarden bezüglich Indien. Gegenüber China ist es das Zehnfache. Also einfach durch die ganz normale Entwicklung, im Aktienmarkt würde man sagen, the trend is your friend, werden wir hier eine größere Rolle spielen können.
Meist bringt hier reichlich Erfahrung mit. Er war bis vor 4 Jahren Deutschlandchef der Bank of China. Die laut Bundesbankzählung insgesamt 138 ausländischen Banken in Deutschland werden so aber auch zu starken Wettbewerbern der deutschen Banken. Denn die Auslandsbanken wollten ja nicht nur ihre jeweils nationalen Kunden nach Deutschland und Europa begleiten, sondern auch in Deutschland neue Kunden gewinnen, vor allem größere Unternehmenskunden, sagt Hans-Peter Burghof von der Universität Hohenheim.
Für einen Mittelständler, der ja häufig auch schon eine gewisse Größe im Kreditgeschäft hat, ist die Anzahl der Banken, die er ansprechen kann, gar nicht so groß in Deutschland. Und wenn dann ein ausländischer Wettbewerber beispielsweise aus Frankreich dazukommt, dann hat er einfach günstigeren Preis, eine bessere Verhandlungsposition.
Kredite sind in Deutschland immer noch die Finanzierungsform der Unternehmen, die mit 80% am stärksten verbreitet ist. Wie groß die Konkurrenz da inzwischen ist, zeigt die jüngste Bundesbankstatistik zur Kreditvergabe im vergangenen Jahr. Da verzeichnen die Auslandsbanken nach den Förderbanken die größten Zuwächse, weit vor Genossenschaftsbanken, Sparkassen, Großbanken und Landesbanken. Christoph Schallast.
Das zeigt halt, dass die Auslandsbanken nicht schlafen, wobei man hier wahrscheinlich auch differenzieren muss. Bei der Kreditvergabe gehe ich davon aus, dass stärker europäische Banken, also französische, spanische und italienische Banken, hier präsent sind. Vermutlich weniger die internationalen Banken, die eben stärker auf Investmentbanking setzen. Aber natürlich ist das ein Zeichen für Wettbewerb. Und das zeigt auch, dass die deutschen Banken hier auf der Hut sein müssen und reagieren sollten.
Denn die größeren internationalen Banken, vor allem die angloamerikanischen, sind sehr an Geschäftsbeziehungen zu den großen deutschen Unternehmen interessiert. Das sagt auch Ingrid Hengster, die Deutschlandchefin der Barclays Bank.
Deutschland ist natürlich ein heiß umkämpfter Markt, aber hochattraktiv, weil wir viele interessante Industrieunternehmen hier sitzen haben, die auch global aktiv sind. Und wir sind ein global tätiges Bankhaus, deswegen ist das für uns besonders interessant. Diese Kunden kann man dann eben mit Dienstleistungen der unterschiedlichsten Art begleiten. Also zu Hause für viele große, wichtige, bedeutende Industriekonzerne, auch viele große mittelständische Konzerne, die weltweit aktiv sind.
So waren es auch allein die internationalen Banken, die im vergangenen Jahr Porsche an die Börse begleiteten. Einen Grund sieht Christoph Schallast von der Frankfurt School of Finance and Management in der jüngeren Geschichte.
Dass deutsche Banken insbesondere nach der Finanzkrise 2007-2008 sich ein bisschen die Hände am Investmentbanking verbrannt haben. In der Deutschen Bank gibt es eine starke Diskussion, welche Bedeutung das Investmentbanking überhaupt spielen darf. Diese Probleme haben die amerikanischen Banken nie gehabt. Sie kommen aus dem Bereich, das ist quasi ihr Zuhause, das ist ihr Heimatgewässer. Und deswegen sind sie in diesen Bereichen auch so stark.
Dass die Erfahrung mit Porsche die Deutsche Bank nicht kalt lässt, machte deren Chef Christian Sewing vor einigen Wochen deutlich.
Das hat uns wahnsinnig geschmerzt. Es hat mich geschmerzt, weil das ist einfach ein Börsengang gewesen, wo wir gern dabei gewesen wären. Aber man muss die Entscheidung eines Kunden respektieren.
Denn die Bank nehme für sich die Führungsrolle in Deutschland in Anspruch.
Das ist ein sportlicher Ehrgeiz, den wir haben. Und damit sind wir in der Vergangenheit eigentlich immer gut gefahren. Wir dürfen es aber nicht übertreiben im Sinne von, dass wir Geschäfte machen, die nicht richtig sind. Und ich glaube, diese Kultur haben wir in dieser Organisation geändert. Und was ich jetzt spüre, ist ein Stolz bei den Mitarbeitern. Keine Arroganz mehr. Das war der große Fehler der Vergangenheit. Und wenn dieser Stolz da ist, dann sollen sie stolz sein und müssen stolz sein, die Nummer eins zu sein und auch zu bleiben.
Das ist eine Ansage an die ausländischen Konkurrenten. Doch die gilt vor allem den ähnlich Großen. Die Kleinen hingegen kämpfen, wie auch die Deutschen, eher mit einem anderen Problem am Bankenplatz Frankfurt, der Regulierung. Denn die habe sich, klagt etwa der Deutschlandchef der State Bank of India, Bernd Meist, nach der Finanzkrise zu einer Überregulierung entwickelt. Und das treffe gerade die kleineren Niederlassungen aus Drittstaaten.
Da wird mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Und das ist so ein Empfinden, was sich durchaus in der Community der Auslandsbanken durchsetzt. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass wir diskriminiert werden, aber der aufsichtsrechtliche Überbau steht in keinem Verhältnis zu den wirtschaftlichen Grundlagen und zu der Sorge, dass irgendetwas mit uns passieren könnte. Wenn wir hier als State Bank of India in Deutschland eine Schieflage hätten, das wäre für die State Bank of India, naja, würde mit einem Lächeln ausgebucht.
Umgekehrt aber gibt es ein Risiko, wenn die jeweilige Mutter eines in Deutschland vertretenen Instituts in Schwierigkeiten gerät. Deshalb dürften die Aufsichtsbehörden sich durch den aktuellen Zusammenbruch der Silicon Valley Bank in den USA bestätigt sehen, gerade in Zeiten der Zinswende erhöhte Vorsicht walten zu lassen. Risiken aus dem plötzlichen Zinsanstieg zu beobachten, das hat für die BaFin hohe Priorität. Das sei vor allem ein Thema für die kleineren Institute, sagt BaFin-Chef Mark Branson.
Viele Kleinen haben eher sich positioniert für tief bleibende Zinsen. Und dann ein Schock nach oben bedeutet Verluste in ihren Wertpapierportfolien, die sie in 2022 wegstecken mussten. Die hatten genügend Puffer in 2022, das zu tun. Es wäre eine zweite ähnliche Schock, die noch schmerzhafter wäre.
Branson spricht zwar für den deutschen Finanzmarkt, doch genauso lief es bei der kalifornischen Silicon Valley Bank. Die hatte langlaufende Staatsanleihen der USA gekauft. Diese aber hatten durch den schnellen Zinsanstieg an Wert verloren. Als sie diese verkaufen wollte, weil ihre Kunden aus der Tech-Branche ihre meist hohen Einlagen sehr schnell abzogen, war die Bank nicht mehr zu halten. In der Folge wurde auch die deutsche Tochter der Silicon Valley Bank für den Verkehr mit der Kundschaft geschlossen. Deren Notlage stelle aber keine Bedrohung für die Finanzstabilität in Deutschland dar, versicherte die BaFin. Die Krise um die Schweizer Großbank Credit Suisse hingegen, die eine Kreditlinie über 50 Milliarden Franken von der Schweizer Nationalbank erhalten hat, hat da schon andere Dimensionen. Denn sie gilt als too big to fail. Sie gehört also zu den 30 systemrelevanten Banken weltweit. Das Aus einer solchen Bank könnte eine Panik auslösen, die auf andere Banken und Finanzplätze weltweit überspringt. Wie international vernetzt die Banken sind, wird sich auch in den kommenden Jahrzehnten zeigen. So dürften die größeren internationalen Banken in den kommenden Jahren unentbehrlich sein bei der Bewältigung des Klimawandels, vor allem des Green Deals der EU. Zum traditionellen Geschäft kommt also ein weites Feld dazu. Das weiß auch deutsche Bankchef Sewing.
Wir brauchen einen tiefen Kapitalmarkt, wir brauchen stabile Banken, damit wir die Transformation in eine grüne Wirtschaft wirklich schaffen. Dazu bedarf es wirklich den Banken. Von daher freue ich mich über jeden Wettbewerber, der hinkommt.
Denn um diese Transformation umzusetzen, müsse man viel Kapital auch von privaten Investoren mobilisieren, sagt Burkhard Kübel-Sorger vom Verband der Auslandsbanken.
Letztendlich brauche ich die Investoren weltweit. Ich brauche ein großes Netzwerk. Ich brauche ein großes Know-how, wie ich so etwas umsetzen kann. Das ist das erstmal, was auch Auslandsbanken, internationale Banken bieten können. Und letztendlich geht es nachher auch darum, eine Teilhabe zu schaffen für den Privaten. Wie kann sich ein Privatanleger da beteiligen? Hier bedarf man kreative, innovative Ideen. Und das ist auch die Pulse, die dann von Auslandsbanken kommen.
Das war der Hintergrund. Kredit, Vernetzung, Wettbewerb. Die Rolle ausländischer Banken in Deutschland. Eine Sendung von Brigitte Scholtes. Redaktion Nina Vogt.